Ja, liebe Gemeinde, liebe Sarah, eben habe ich davon gesprochen, dass Taufe passiv ist. Wir taufen uns nicht selbst, wir werden getauft. Aber es ist natürlich so, etwas an sich geschehen lassen, das ist in unserer Gesellschaft nicht so angesagt. Wir möchten ja immer gerne diejenigen sein, die das Heft des Handelns fest selbst in der Hand halten. Aber es geht doch in der Taufe nicht darum, dass Menschen etwas an uns vollziehen, sondern es geht darum, dass Gott etwas an uns vollzieht, dass Gott handelt. Und liebe Sarah, mit deiner Taufe bist du in bester Gesellschaft, denn auch Jesus hat sich taufen lassen vor Beginn seines öffentlichen Wirkens. Er kommt eines Tages zu Johannes, dem Täufer, und will von ihm getauft werden. Und Johannes, der tauft zu diesem Zeitpunkt ziemlich viele Menschen, und es sind ziemlich viele Menschen angesprochen und wollen die Taufe zur Vergebung ihrer Sünden haben. Aber bei Jesus liegt der Fall anders. Und Johannes merkt das, denn er ist ja nicht nur ein Täufer, sondern auch ein Prophet. Er hat einen ganz besonderen Blick auf das geistliche Geschehen. Und er kennt Jesus und er weiß, dass Jesus als Sohn Gottes diese Taufe gar nicht nötig hat. Trotzdem wird Jesus dann von Johannes getauft, als Ausdruck seiner Menschlichkeit, als Ausdruck des Weges aus der himmlischen Herrlichkeit runter auf diese Erde, solidarisiert sich Jesus mit den Menschen, die eben diese Taufe nötig haben. Und danach geht es dann richtig los mit seinem Wirken. Bei uns ist es ja so, wenn so ein großer Tag ist, dann lehnen wir uns hinterher erstmal gerne zurück. Sagen, geschafft, Haken dran, du hast jetzt den Alpha-Kurs hinter dir, Taufkurs, Zeugnis vor der Gemeinde, Taufe, dann nachher noch feiern mit der Familie, mit Freunden und dann erstmal erholen. Ja, aber es ist so, wir möchten hinterher gerne immer nach solchen Sachen, großen Tagen erstmal verschnaufen. Und bei Jesus ist es insofern auch so, dass er sich nach der Taufe zurückzieht. Jesus zieht sich nach der Taufe in die Wüste zurück. Das ist natürlich keine Wüste Sahara, sondern eher irgendwie so ein steppenartiges Land. Es gibt Tiere und Pflanzen, aber auf alle Fälle keine Menschen. Nur diese Zeit des Rückzugs ist für Jesus keine Wellnesszeit, so wie das bei uns wäre nach dem Motto, so, das habe ich ihm jetzt mal verdient, eine Auszeit, sondern für Jesus ist diese Zeit in der Wüste eine sehr anstrengende Zeit. Jesus wird vom Teufel versucht, von Satan. Und damit meine ich jetzt halt nicht so eine seltsam aussehende Person mit Hörnern auf dem Kopf, mit Pferdefuß, die nach Schwefel stinkt, sondern ich meine den Gegenspieler Gottes. Satan ist ein gefallener Engel, der sich von seinem Schöpfer abgewandt hat, der in seiner Rebellion Gott in keiner Weise zu irgendeinem Zeitpunkt das Wasser reichen kann, der aber in der Schöpfung, in der sichtbaren Welt für viel Ärger sorgen kann, weil wir Menschen oft blind sind für die geistlichen Realitäten. Und Jesus ist jetzt ja Mensch. Er hat sich in seiner Taufe zu seinem Menschsein bekannt. Und das bedeutet eben auch der Versuchung, ausgesetzt zu sein. Jesus wird dreimal angegriffen, jedes Mal in einer höheren Intensität. Für uns heute Morgen interessant ist vor allem der erste Angriff, denn in diesem ersten Angriff wird schon die Strategie von Jesus deutlich, mit der er die Versuchung erfolgreich überstehen wird. In den dann noch darauf folgenden beiden Versuchungen erhöht Satan zwar noch die Intensität, das Muster, mit dem Jesus aber auch in diesen Situationen die Oberhand behält, bleibt dasselbe. Versuchung gehört zum Menschsein mit dazu und wir können das auch heute beobachten, dass gerade um die Taufe herum Versuchungen ganz besonders intensiv sind. Vorher, nachher, manchmal auch vorher und nachher. Ich denke da noch zurück, das war ein Teenager in einer meiner Gemeinden, kerngesunder junger Mann, aber dann nach seiner Taufe, er wurde immer wieder krank. Hatte einen Unfall und konnte deswegen nicht in die Schule gehen. Und das ging dann so weit sogar, dass die Versetzung irgendwann gefährdet war. Aber das ist natürlich nicht nur um die Taufe herum, auch sonst kennen wir in unserem Leben Versuchungen, Situationen, in denen wir merken, jetzt kommt es drauf an. Jetzt geht es darum, dass wir uns in irgendeiner Weise zu Jesus bekennen. Durch Worte, Taten, vielleicht auch beides. Aber das sind dann gleichzeitig auch Situationen, in denen uns das ja nicht so einfach fällt, in denen uns das schwer fällt. Und wir schauen mal darauf, wie Jesus damit umgeht. Ich lese Matthäus 4, die Verse 1 bis 4. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er, Jesus, aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Ja, wer hätte nach 40 Tagen und Nächten Fasten keinen Hunger? Und dann die Infragestellung, die Versuchung, der Angriff auf die Autorität. Jesus reagiert mit einem Zitat aus der Bibel, so wie er es dann auch in den folgenden beiden Versuchungen auch macht. Und es stellt sich dann zwar auch heraus, der Teufel, der kennt auch die Bibel. Das heißt, es reicht nicht einfach irgendein Bibelvers, sage ich mal, zu sagen, aber das wird das Grundprinzip deutlich. Es ist für uns wichtig in unserem Leben als Christ, als Jünger Jesu in der Nachfolge, dass wir im Wort Gottes zu Hause sind. Und das unterstreicht Jesus mit diesem ersten Zitat schon gleich aus 5. Mose 8, Vers 3. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Wir merken, zum Menschsein gehört mehr als die Sorge um Nahrung, Kleidung, Wohnung, Auto und Verdienst. Wir brauchen das Wort Gottes und wir finden in der Bibel Orientierung für unser Leben. In der Bibel wird uns Jesus als der Sohn Gottes offenbart, der uns immer wieder einen Neuanfang ermöglicht, egal wie verfahren unser Leben ist. Der für unsere Schuld und unsere Sünde stirbt, für das, was uns im Leben klein macht und einschränkt. In der Bibel offenbart sich uns Jesus als das Leben. Und darum ist es so wichtig, dass die Bibel den Weg in deinen Alltag hineinfindet. Predigten, Bücher, Gespräche, auch mit klugen und frommen Menschen, alles sinnvoll und gut. Das ist eine ganz wichtige Sache. Aber es bleibt deine eigene Verantwortung, aus der Bibel herauszuleben. Das Wort Gottes in dein Leben mit einzubeziehen. Und mehr noch zur Entscheidungsgrundlage zu machen. Nicht aus moralischen Erwägungen heraus, sondern aus reiner Notwendigkeit heraus. Jesus sagt hier, das ist eine Lebensnotwendigkeit. Und wir kämen ja nie auf die Idee, die Notwendigkeit von regelmäßigen, ausgewogenen Mahlzeiten in Frage zu stellen. Und ebenso ist es mit der Bibel. Wir brauchen regelmäßige Zeiten in unserem Leben, in denen wir uns mit der Bibel beschäftigen. Und das betrifft nicht nur diejenigen, die frisch getauft sind, weil das betrifft uns alle, weil in der Bibel, da spricht Gott zu dir. Und du bekommst auf diese Weise einen Referenzpunkt in deinem Leben. Ein Referenzpunkt, der, wenn du dich darauf einlässt, zu einem festen Fundament wird. Ein Fundament, was jedem Sturm standhalten kann. Die Bibel sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und wie das dann ganz konkret aussieht, das ist bei jedem Menschen anders. Der eine setzt sich jeden Tag hin zur stillen Zeit, der eine morgens, der andere abends, der eine würde abends einschlafen und der andere wird morgens nicht richtig wach, also deswegen immer so, wie es passt. Der andere zieht sich einmal in der Woche dann für eine längere Zeit zurück und wieder andere machen es mal so und mal so. Manchmal fällt uns das schwer anzuerkennen, dass wir die Bibel für unser Leben brauchen. Denn es ist ja so, die Bibel ist in nahezu unbegrenzter Weise verfügbar, in allen möglichen Versionen. In der hebräischen und griechischen Originaltexten ebenso alle möglichen Übersetzungen und Übertragungen. In dieser Sprache, in jener Sprache, leicht verständlichen Deutsch, dichter am Urtext dran und so weiter. Und dann im Internet sowieso ist es nur noch ein Mausklick, dann bin ich schon bei der nächsten Übersetzung. Und dann ist es ist mit der, hier in Deutschland im Grunde mit der Bibel ähnlich, auch so wie mit unserem Nahrungsangebot. Und dann auch das Brot, wenn es ja heißt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, das ist ja auch nur ein Synonym für die lebensnotwendigen Dinge. Das ist ja auch bei uns alles im Überfluss vorhanden. Und klar, im Kopf ist uns schon klar, wir sind auf Gott angewiesen, dass er uns versorgt, aber es ist schwer, dann das Bewusstsein dieser Abhängigkeit in den Alltag zu retten, wenn ich fast zu jeder Jahres- und Nachtzeit mich mit Nahrungsmitteln versorgen kann, wenn in diesem Land Tonnen von Lebensmitteln weggeschmissen werden. Und darum um das mal ein bisschen deutlicher zu machen, mache ich mit euch meine Zeitreise. 500 Jahre zurück, noch ein paar Jahre darüber hinaus. Und zwar in eine Zeit, in der das Wort Gottes nicht so ohne Weiteres verfügbar ist. Die Gegend hier um Hildesheim ist zu jener Zeit eine fromme Gegend. Die Christianisierung des Landes liegt zu diesem Zeitpunkt schon ungefähr 700 Jahre zurück. Und das ist nicht so ganz selbstverständlich, weil wenn wir uns so das Sendegebiet des heutigen Norddeutschen Rundfunks ansehen, das ist in Schleswig-Holstein, die fangen zwar auch zu dem gleichen Zeitpunkt an, aber die Schleswig-Holsteiner sind ein bisschen resistenter, da ist die Christianisierung erst um 1300 abgeschlossen. Und im heutigen Mecklenburg, da, die sind immer ein bisschen hinter der Zeit, da fangen die Missionare erst um 1150 an. Also die Menschen hier in der Gegend, die sind fromm. Das sehen wir noch heute an den vielen Kirchen, die in Hildesheim stehen. Aber die haben keine Möglichkeit, selbst in der Bibel zu lesen. Und das ändert sich erst mit der Erfindung des beweglichen Letterndrucks durch Johannes Gutenberg und die Übersetzung von Martin Luther des Neuen Testaments ins Deutsche 1521. Und dabei dürfen wir gerade diese Möglichkeiten des Buchdrucks nicht unterschätzen. Und das müssen wir uns so vorstellen, das ist so eine Dynamik mit dem Buchdruck wie mit der Entwicklung des Internets und wahrscheinlich jetzt auch mit der KI. Damals gab es ja noch kein Copyright oder so. Wenn sich ein Buch verkaufte, dann wurde das gedruckt und vertrieben von reisenden Händlern und die zogen von Dorf zu Dorf und Stadt zu Stadt. Und das ist im Grunde auch schon das Gleiche, so wie heute mit also Copy und Paste, kopieren und einfügen, dass sich Sachen so verbreiten und dann auch nicht mehr einzufangen sind. Druckerwerkstätten, die schossen in jedem kleinen Dorf aus dem Boden, so wie vor 25 Jahren Internetcafés. Und gelesen wurde alles, was gedruckt wurde. Vor allem Bibeln und Schriften über die Bibel. Und so verbreitet sich dann das Neue Testament in ganz Deutschland rasend schnell. Und so sehr die Menschen, die sind Martin Luther dafür dankbar, dass er die Bibel übersetzt hat, dass sie jetzt die auf Deutsch lesen können. Aber die merken auch ganz schnell, wo Luther in seinen Schriften und in seiner Lehre selbst nicht dicht an der Bibel dran ist, obwohl er doch gerade das von der katholischen Kirche einfordert. Und vor 500 Jahren macht sich das vor allem an der Frage der Taufe fest. Die Säuglingstaufe wird in Frage gestellt, weil sie sich so nicht in der Bibel findet. Und zwar höchstwahrscheinlich zuerst in Zwickau. Und das ist zu jener Zeit eine junge, aber wohlhabende Stadt in Sachsen. Das ist damals sozusagen halt eine Boomtown. Kann man sich damals so vorstellen, das, was heute so diese schnell wachsenden Städte halt in Asien sind. Das war damals Zwickau. Und es gibt dort recht viele Menschen, die sind wohlhabend geworden, die können sich eine Bibel leisten und können die auch studieren. Der Pfarrer in Zwickau, der heißt Thomas Münzer. Und er schreibt Traktate über diese Erkenntnisse, die aus der Bibel gewinnt. Und diese Traktate, die verbreiten sich überall im deutschen Sprachraum. Und überall wird die Frage der Taufe diskutiert. Immer wieder wird festgestellt, in der Bibel werden keine Säuglinge getauft. Aber es ist so, Kirche und Staat, die sind zu der Zeit eng miteinander verwoben. Die Pastoren der Kirchengemeinden übernehmen zu jener Zeit auch die Funktion unserer Standesämter, Einwohnermeldeämter, Kreiswehrersatzämter und der Finanzbehörden. Es gibt keinen Beamtenapparat. Ein Ungetaufter würde somit keine Steuern zahlen müssen und auch keine sonstigen Dienste dem Landesherrn leisten können, weil das alles von der Bibel, von der Kirche erfasst wird. Und darum dauert es ziemlich lange, bis sich der Gedanke der Taufe durchsetzt. Ja, und die erste Taufe, die erste Glaubenstaufe der Neuzeit findet dann am 21. Januar 1525 statt. Nicht so schön temperiert im warmen Wasser, nicht in einem warmen Raum, sondern, das muss man sich so vorstellen, im Zürichsee. Also, wir hatten jetzt vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen, hatten wir den 500. Jahrestag gefeiert. Also ich glaube, das Wasser war schon ziemlich kalt, aber das sind Mitglieder eines Bibellesenkreises, die lassen sich nicht davon abhalten, der Wahrheit zu folgen, die sie in der Bibel entdeckt haben. Und dann von Zürich ausgehend, als das einmal passiert ist, da verbreitet sich die Taufe der Gläubigen rasant im deutschen Sprachraum. Und viele folgen nun diesem Beispiel und sagen, meine Taufe als Säugling, das ist für mich nichts Nütze. Ich muss selbst umkehren, ich muss es selbst wollen. Die Entscheidung der Taufe, das ist eine Entscheidung, die mir keiner abnehmen kann. Und reisende Missionare, die verbreiten diese Botschaft in ganz Deutschland. Die Fürsten, die gehen natürlich gegen die Täufer massiv vor. Direkt schon ab 1525 werden erste Täufer hingerichtet. Hier in der Nähe im Harz werden ab 1533 Täufer hingerichtet. Sie werden zum Beispiel in der Bode ertränkt. Und es fließt sehr viel Blut im 16. Jahrhundert, obwohl die Gegner mit hohem Respekt von den Täufern reden. Der Straßburger Reformator Wolfgang Capito sagt: Ich muss offen bekennen, dass sich bei den meisten Täufern Frömmigkeit und Hingabe in der Tat ein Eifer zeigt, der über jeden Verdacht der Unaufrichtigkeit erhaben ist. Denn welchen irdischen Gewinn könnten sie sich erhoffen, indem sie Exil, Marter und unaussprechliche Körperstrafen erdulden? Ich bezeuge vor Gott, dass ich nicht behaupten kann, sie wären aus Mangel an Weisheit irgendwie dem irdischen Leben gegenüber gleichgültig, sondern allein aus dem göttlichen Geist sind sie es. Und obwohl die Menschen so über die Täufer reden, trotzdem werden sie hingerichtet. In meiner ersten Gemeinde in Eisenach war ich besonders angerührt von der Geschichte von Fritz Erbe. Er wird 1533 verhaftet, weil er sein neugeborenes Kind nicht hat taufen lassen und weil er in seinem Haus bekannten Missionaren der Täuferbewegung ein Quartier gibt. In den Akten von seinem Verhör, die gibt es noch, finden wir die Aussage von Fritz Erbe, dass die Taufe dem Kind nichts nützen würde, solange es ihn nicht selbst begehren würde. Er steckt in Eisenach im Gefängnis und die Menschen in Eisenach, die sind von ihm fasziniert. Die sehen in ihm einen Märtyrer der Wahrheit, die suchen den Kontakt zu ihm. Im November 1537 werden zwei Menschen festgenommen, die in der Nacht Fritz Erbe heimlich besucht hatten und sich mit ihm über die Fragen der Bibel ausgetauscht hatten. Beide sind keine studierten Männer, aber denen wird der Prozess gemacht, die stehen im Gerichtsverfahren fest zu ihren Ansichten. Und das ist auch dokumentiert, dass es zum Beispiel nicht allein darauf ankäme, getauft zu sein, sondern dass man sein Christsein auch in der Nachfolge leben müsse, dass die jungen Kinder nicht getauft werden müssten, weil sie vor Gott auch so von ihm angenommen seien, dass ein Christ mit seinem Eigentum anderen Menschen in der Notlage helfen müsse und auch, dass ein Christ keine Eide schwören dürfte. Beide, Hans Schäffler und Hans Köhler, werden im Januar 1538 hingerichtet. Und das hält Menschen trotzdem nicht davon ab, weiter die Nähe zu Fritz Erbe zu suchen. Und es wird im Rat der Stadt Eisenach mit Fritz Erbe in der Stadt zu brenzlig, dann wird er 1540 auf die Wartburg verlegt. Und er sitzt dort, das ist so ein Felsen, und da wird so ein Loch reingehauen, da sammelt sich das Regenwasser drin, das heißt, der steht immer so weit mindestens so im Wasser drin, oder kann sich da auch hinsetzen. Über ihm steht dann der Südturm, in dem er dann 1548 stirbt. Der ist heute noch zu besichtigen. Ebenso wie die Stube in der gleichen Burg, in der Luther das Neue Testament übersetzt hatte. Ja. Also, hier, da war Martin Luther, hier vorne ne, in dem Trakt, und hier hinten ist der Südturm. Ne, da ist dieser Felsen und ungefähr da unten, da saß der Fritz Erbe. Für Luther war die Wartburg eine feste, sichere Burg gewesen. Für Fritz Erbe hingegen war sie ein langsamer, schleichender Tod gewesen. Und es gibt ganz viele Biografien, ähnlich wie die von Fritz Erbe. Unzählige Menschen, die trotz harter Verhöre und der Folter nicht bereit sind, ihre Erkenntnis, die sie aus der Bibel als dem Wort Gottes gewonnen haben, aufzugeben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Die Menschen damals zur Zeit nehmen die Erkenntnis, die sie aus der Bibel heraus lesen, als etwas, was sie zum Leben brauchen. Und dafür nehmen sie massive Nachteile im Kauf. Wir Baptisten haben einen Teil unserer Wurzeln in der Täuferbewegung. Es gibt einiges, was wir heute ebenso sehen, aber auch einiges, was wir anders sehen als die Täufer des 16. Jahrhunderts. Neben der Erkenntnis der Taufe ist es aber vor allem die Erkenntnis, dass es auf die Bibel ankommt. Man kann sehr viel mit der Bibel rechtfertigen und aus der Bibel ableiten. Und darum geht es für uns darum, sie immer wieder zu studieren, vor dem Hintergrund der Fragen, die in unserem Leben auftauchen. Und in ihr Antworten zu suchen und die Antworten, die wir finden, auch immer wieder vor dem Hintergrund der Bibel zu hinterfragen, ob das heute noch dran ist. Also wenn zum Beispiel die Christen im 1. Petrusbrief aufgefordert werden, sich alle gegenseitig mit dem Kuss der Liebe zu grüßen, dann mögen sich das zwar vielleicht einige wünschen, dass es bei uns auch so ist, aber wir sehen hier in Deutschland trotzdem da eine kulturelle Sache drin und machen das eher nicht. Aber es ist ja so, wir suchen uns immer so diese einzelnen Sachen raus. In den meisten Fällen ist die Bibel ja eindeutig. Und es lohnt sich, auf diesen Prozess einzulassen, auch zu schauen, ist das dran, ändert sich da vielleicht etwas? Es ist nicht so, dass man einfach so irgendetwas rausziehen kann. Da kommen manchmal ganz seltsame Sachen raus. Aber lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Weil wir dann merken, wenn wir uns auf diesen Prozess einlassen, dass wir dann von Gott beschenkt werden. Und darum möchte ich euch und vor allen Dingen jetzt dir, liebe Sarah, hier mit dieser Predigt keine Angst machen. Es ist ja so, auch heute leiden viele Menschen nur allein deswegen, weil sie Christen sind. Das hatten wir ja auch vor 3 Wochen in dem Gottesdienst gehabt. Aber wir dürfen hier dankbar die Freiheit, Demokratie und Sicherheit genießen und die Gott uns jetzt schon fast 80 Jahre in unserem Land hier schenkt, ohne schlechtes Gewissen. Im Vertrauen darauf, dass er uns auch sicher durch die Turbulenzen führen wird, mit denen wir uns heute auseinanderzusetzen haben. Du, liebe Sarah, hast dich auf diese Reise mit dem Wort Gottes, mit Christus als dein Herrn und Erlöser, als deinem Lebenskompass eingelassen. Und darüber freuen wir uns als Gemeinde, die wir jetzt schon länger auf dieser Reise unterwegs sind zusammen, und darum feiern wir heute. Weil das ist das, was uns verbindet, weil wir in unserem Glauben, wir uns in der Liebe, in der Bibel bezeugt wird, gemeinsam etwas haben, was wir über das tägliche Brot unbedingt zum Leben brauchen. Amen.